HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Der Fall Peter Steutner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind.
Meine Tochter ist eine Tayyip Erdogan-Geiselin.
Unsere Forderung heißt ganz eindeutig, dass Menschen, die da inhaftiert sind, freigelassen werden. Deniz Yücel, Herr Steutner, Otolu, also eine ganze Reihe von Fällen, wo wir es überhaupt nicht verstehen.
Die Bundesregierung sollte eine Reisewarnung aussprechen. Es ist kein Land mehr, das unseren zivilisatorischen und rechtsstaatlichen Standards genügt.
Es ist nicht so, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Es ist auch nicht so, dass wir planen, eine Reisewarnung auszusprechen.
Diese Politik, wenn man nett zu Herrn Erdogan ist, dann wird er auch nett zu uns sein. Die ist krachend gescheitert. Jetzt hat man es langsam begriffen.
Wir wollen Erinnerungen wachhalten. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Deniz Yücel immer noch in Haft ist. Und er darf halt nicht in Vergessenheit geraten.
Zur Stunde spricht die Kanzlerin in Brüssel mit ihren Kollegen aus den anderen EU-Staaten über die Türkei. Über die Menschenrechtsverletzungen in einem Land, das der EU immer noch, soweit wir wissen, beitreten möchte. Das Dossier, das der Kanzlerin vorliegt, ist umfangreich. Da ist der deutsch-türkische Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, Deniz Yücel, der seit über 240 Tagen in türkischer Haft sitzt. Da ist der Menschenrechtler Peter Steutner, der nächste Woche in Istanbul vor Gericht stehen wird. Da ist die deutsche Meşalu Tolu, gegen die der Prozess bereits begonnen hat. Das sind nur drei Schicksale, die bekannt sind. Wir wissen nicht genau, wie viele politische Gefangene aus Deutschland in türkischen Haftanstalten festgehalten oder an der Ausreise aus der Türkei gehindert werden. Ob es die Kanzlerin weiß? Und falls ja, wollen ihre EU-Kollegen das überhaupt zur Kenntnis nehmen? Sie müssen sich ja bald mal entscheiden, brechen wir die Beitrittsgespräche ab oder lassen wir sie weiterlaufen mit all den Finanzhilfen an die Türkei, die damit bisher verbunden waren. Wie erhöht man den Druck auf den türkischen Präsidenten und die türkische Justiz? Für die Inhaftierten geht es um alles. Bleiben sie schlimmstenfalls 10 oder 15 Jahre in Haft? Oder gelingt es der Bundesregierung, womöglich im Verbund mit der EU, Yücel, Steutner, Tolu und die anderen rauszuholen? Die Chancen dafür stehen nicht gut. Und auch deshalb muss der Druck aus der deutschen Öffentlichkeit hoch bleiben, auch durch uns Journalisten, die noch amtierende und die nächste Bundesregierung immer wieder zu bedrängen. Was tut ihr für Yücel, Tolu, Steutner und die anderen? Der Menschenrechtler Peter Steutner, darüber zumindest herrscht Klarheit, steht nächste Woche in Istanbul vor Gericht. Karin Sens berichtet.
Man hatte sich schon fast daran gewöhnt, dass in der Türkei Menschen wegen politischer Vorwürfe festgenommen werden, auch Ausländer, auch Journalisten, sagt Emma Sinclair Webb von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Istanbul. Aber dann waren plötzlich auch Menschenrechtler betroffen.
So it was a shock.
Wir waren über die letzten Monate geschockt, zu sehen, dass die Regierung auch bereit war, Menschenrechtsaktivisten zu verfolgen. Erst mussten wir mit ansehen, wie der türkische Amnesty-Sprecher festgenommen wurde, dann die Direktorin der Organisation, hier zusammen mit türkischen Menschenrechtsaktivisten und zwei Ausländern. Einer davon war Peter Steutner, der andere Ali Garavi aus Schweden. Das war am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf einer Insel vor Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte damals: Warum haben Sie sich denn da in diesem Hotel auf einer Insel getroffen? Unglücklicherweise sind Sie da zu einem Treffen zusammengekommen. Und das ist doch genau genommen eine Fortsetzung des 15. Juli.
Bir toplantı için bir araya gel.
Der 15. Juli 2016, das Datum des Putschversuchs in der Türkei. Steutner war bei dem Seminar als Trainer, sprach über Stressbewältigung und IT-Sicherheit. Seit anderthalb Wochen liegt die Anklageschrift vor. Von einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren ist darin nicht die Rede. Der türkische Sender CNN Türk hatte über dieses Strafmaß berichtet. Allerdings wird den Menschenrechtlern vorgeworfen, Mitglieder von Terrororganisationen wie der PKK und der Gülen-Bewegung zu sein, beziehungsweise sie unterstützt zu haben. Steutners Istanbuler Anwalt Murat Boduroğlu schüttelt den Kopf. Er sieht nicht nicht nur Widersprüche in der Anklageschrift.
Gegen Peter Steiner gibt es nicht mal einen einzigen Beweis, was in der Anklageschrift vorgeführt wird. Das lehnt sich auf die Aussage des geheimen Zeugen. Und der geheime Zeuge, der einer der Dolmetscher war in der Versammlung, der sagte dann, dass beide über verschiedene IT-Sicherheitsprogramme gesprochen haben, wie man eben gewisse Dokumente oder Datas in den Computern von den Behörden verheimlichen kann.
Emma Sinclair Webb von Human Rights Watch spricht mit Blick auf die Veranstaltung von Willkür.
A very routine human rights training meeting.
Ein ganz normales Menschenrechtstraining, bei dem Peter Steutner war, wird plötzlich als konspiratives Treffen bezeichnet. Es gibt einfach keine Beweise gegen Peter Steutner oder Ali Gharavi oder gegen einen der anderen. Amnesty International in der Türkei geht davon aus, dass man so versucht, Menschenrechtler einzuschüchtern. Insgesamt wurden seit dem Putschversuch 50.000 Menschen festgenommen. Im Moment sitzen 11 Deutsche wegen politischer Vorwürfe in türkischen Gefängnissen. Das hatte die deutsch-türkischen Beziehungen stark belastet. Nach der Bundestagswahl hatten viele darauf gehofft, dass sich das Verhältnis entspannt. Der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu hatte sich erst kürzlich in einem Interview im Nachrichtenmagazin Spiegel für bessere Beziehungen ausgesprochen. Wenn ihr einen Schritt auf uns zugeht, gehen wir zwei auf euch zu, sagte er. Außerdem habe er sich im Fall Steutner für eine Beschleunigung des Verfahrens eingesetzt, so Çavuşoğlu im Spiegel. Steutners Anwalt Bodurolu bewertet das nach wie vor positiv.
Es ist schnell, das ist auch das Positive an dieser Anklageschrift. Und kurz nach der Mitteilung des Außenministers der türkischen Republik Çavuşoğlu kam die Anklageschrift auf einmal in 2-3 Tagen, einem Sonntag. Und man sieht, dass das ein politischer Fall ist.
Nächste Woche Mittwoch ist Prozessauftakt in Istanbul. Steutners Anwalt setzt auf einen Freispruch.
Peter Steutner war bis zu seiner Verhaftung Mitglied und Trainer des Vereins Gewaltfrei Handeln. Und Sie, Ralf Becker, sind der Vorsitzende dieses Vereins. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie schicken sich ja keine Prozessbeobachter in die Türkei, oder?
Nein, das ist nicht der Schwerpunkt unserer Arbeit. Was wir seit der Verhaftung von Peter tun und worauf wir uns konzentrieren, ist die Unterstützung seines unmittelbaren Umfeldes im Hintergrund.
Ihr Kollege Steutner war auch nicht in Ihrem Auftrag in der Türkei auf dem Seminar, wo er verhaftet wurde?
Nee, er war dort im Auftrag einer niederländischen Organisation, die wiederum vom Entwicklungsministerium in den Niederlanden finanziert wird. Er hat solche Seminare auch schon bei uns gegeben, aber dieses Seminar hat er im Auftrag einer anderen Organisation dort gehalten.
In dem Beitrag aus Istanbul von unserer Korrespondentin dort haben wir gehört, dass Steutner in dem Seminar die Teilnehmer darüber informierte, wie man Computer sicher macht, zum Beispiel vor dem Zugriff staatlicher Stellen. Gehört das zum Training, gewaltfrei handeln?
Ja, es ist in der Tat das Spezialgebiet von Peter Steutner. Denn der Schutz sensibler Daten, wenn man sich als Menschenrechtler für konkrete Menschen einsetzt, ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Arbeit für Menschenrechte. Ansonsten ist bei uns Peter Steutner regelmäßig eingesetzt in 14-tägigen Trainings für gewaltfreie Konfliktbearbeitung, wo die gesamte Palette der konstruktiven Konfliktbearbeitung mit gewaltfreien Mitteln eben trainiert wird. Und da geht es sehr stark darum, insbesondere wirklich eine gewaltfreie Haltung auszubilden, dass man, egal welche Konflikte auftauchen, wirklich mit gewaltfreien, zivilen Mitteln erlernt, diese Konflikte zu lösen.
Aber der Fall Ihres Kollegen zeigt ja auch, das ist gefährlich.
Ja, dessen sind wir uns bewusst, dass der Einsatz für Gewaltfreiheit und gewaltfreie Konfliktbearbeitung in der Tat auch solche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Natürlich wird immer geschaut, welches Risiko gehen wir ein, aber das Risiko einer Haft ist wie in diesem Fall natürlich nicht auszuschließen.
Sie sind mit dem Anwalt Steutners in Kontakt. Wie geht's Ihrem Kollegen derzeit? Was hören Sie über seine Haftbedingungen?
Ja, Peter hat zum 100. Tag seiner Untersuchungshaft einen Brief veröffentlicht, in dem er schreibt, dass er natürlich in der Haft zunächst einmal fremdbestimmt ist, dass er aber auch von den Wärtern sehr wertschätzend behandelt wird. Er lebt natürlich auf engem Raum, hat Ausgangsmöglichkeiten, sodass er täglich in einem Außenhof auch joggen kann und sich so eben körperlich fit halten kann. Er ist nicht alleine in der Zelle und dadurch kann er sich auf Englisch also mit einem Mithäftling unterhalten. Und sie haben sich auch ein Backgammon-Spiel und andere Spiele gebastelt. Er arbeitet selbst daran, ein Trainingshandbuch für Gewaltfreiheit zu schreiben. Also den Umständen entsprechend, kann man sagen, geht es Peter gut.
Er arbeitet im Gefängnis daran, dieses Buch zu schreiben, dieses Handbuch?
Ja, selbstverständlich. Also Peter ist Experte darin, mit Stresssituationen umzugehen. Und ich denke, er nutzt seine Zeit dort sehr sinnvoll, indem er die Arbeit, die er eh tun wollte, dann halt unter diesen Bedingungen tut, wo ihm das möglich ist.
Und darf ich nochmal nachfragen, Sie sagten, die Wärter würden ihn wertschätzend behandeln. Was heißt das?
Ja, er hat uns durchaus vermittelt, dass er Respekt genießt. Und er bittet auch immer darum, dass wir die Personen, die für seine Verhaftung verantwortlich sind oder für sein Festgehaltensein, dass wir diese Personen wertschätzen und nur ihre Entscheidungen und ihr Handeln kritisieren. Denn das ist in der gewaltfreien Arbeit sehr wichtig, nicht Personen abzuwerten oder ganze Länder oder Systeme, sondern wirklich einzelne Entscheidungen von Menschen oder Systemen.
Nun kommt es nächste Woche zu dem Prozess. Es gibt eine Anklageschrift. Steutners Anwalt kann eine Verteidigungsstrategie ausarbeiten. Was erwarten Sie von diesem Prozess?
Nun, zunächst mal, wie der Anwalt schon sagte, ist es erfreulich, dass jetzt die Prozesseröffnung tatsächlich stattfindet. Peter hätte ja theoretisch bis zu 7 Jahren auch ohne diese Prozesseröffnung in Untersuchungshaft gehalten werden können. Und somit gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Peter selbst und seine Anwälte auch öffentlich Stellung nehmen zu diesen Vorwürfen. Und das halten wir alle zunächst einmal für einen Fortschritt.
Also, dass er auch gehört werden kann und sich auch in gewisser Weise selbst verteidigen kann. Was erwarten Sie eigentlich von der Bundesregierung, von der Kanzlerin, die heute mit ihren EU-Kollegen in Brüssel über die Menschenrechtslage in der Türkei redet, gerade jetzt zu dieser Stunde? Und auch sicher darüber, wie man den Druck auf den dortigen Präsidenten erhöhen könnte. Was erwarten Sie da?
Na, es ist sicherlich für Peter und sein Umfeld sehr wichtig, dass sein Fall in der Öffentlichkeit bewusst gehalten wird und dass auch immer wieder darauf hingewiesen wird, für welche gewaltfreie Haltung Peter Steutner wirklich steht und dass er genau für diese Haltung auch arbeitet und wirkt. Natürlich ist sein Umfeld in direktem Kontakt auch mit der Bundesregierung und dort formulieren wir natürlich auch unsere Erwartungen. Im Moment halten wir es nicht für tun, nicht jetzt öffentlich auch Erwartungen zu formulieren. Was wir gerne tun öffentlich ist, wirklich die gewaltfreie Haltung von Peter Steutner zu bezeugen.
Und was können Sie konkret für seine Familie tun?
Ja, es ist so, dass zum Beispiel seine Lebensgefährtin bei uns die Ausbildung zur Friedensfachkraft auch absolviert hat. Das sind Ausbildungen, die über 2,5 Jahre gehen. Und in diesen Ausbildungen entwickeln sich sehr enge auch freundschaftliche Netzwerke. Und es ist so, dass diese Netzwerke sich gerade in solchen Krisensituationen natürlich als sehr tragfähig erweisen. Das heißt, wir sind in engem Kontakt mit seiner Lebensgefährtin und den Freundinnen dieser Lebensgefährtin, sodass wirklich, denke ich, wir diesen Stress, der natürlich in dieser Situation da ist, miteinander, denke ich, bestmöglich bewältigen können.
Ralf Becker, Vorsitzender des Vereins Gewaltfrei Handeln, dessen Mitglied Peter Steutner ist. Besten Dank für diese Auskünfte. Nicht nur uns Journalisten beschäftigt das derzeitige angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Auch Kabarettisten machen es zum Thema. Und diejenigen mit türkischen Wurzeln, die finden Zugänge, die manchmal erhellen, worum es im beiderseitigen Verhältnis auch geht. Um Respekt, um Würde, um Anerkennung. Bülent Cetan beschreibt das so.
Hallo Mitte, ich bin's, der allermächtige Präsident Başbakan Erdoğan. Schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen auf diesem Wege. Habe extra für uns Skype freigeschaltet.
Wie ist bei Ihnen der Breitbandanbindung?
Der Breitbandanbindung? Ich habe Angst, Sie wollen sich lustig machen über mein Deutsch.
Ich nehme Ihre Angst ernst, nicht, dass wir uns da missverstehen.
Gut. Ich hatte den Verdacht, dass Sie mich vielleicht nicht mögen.
Diese Ehrlichkeit muss man dann auch aufbringen.
Wie? Was heißt das? Was heißt das? Was heißt es? Also sagen Sie mal frei raus, was Sie für mich empfinden.
Ich bin sehr betrübt, muss man sagen, dass unsere Beziehung im Augenblick doch etwas gespannt sind.
Jetzt lassen Sie mal dieses Rumgeier. Ich bin ein Freund der offenen Worte und der freien Meinungsäußerung. Hab nur Scherpass gemacht. Also raus mit der Sprache. Was empfinden Sie wirklich für mich?
Ganz konsequent Hass.
Allah, Allah. Das gibt Klage, Mütti. Damit gehe ich durch alle Instanzen. Und übrigens, Hass macht hässlich.
Bitte schön, alles Gute.
Alles Gute am Arsch. Weiwa. Man kann nicht mit Ihnen, aber man kann ganz gut ohne Sie.
Das ist Comedy und das andere ist Politik. Wie und wodurch würde sich der türkische Präsident Erdogan eigentlich ausreichend anerkannt und gewürdigt fühlen von der Kanzlerin? Indem jetzt ganz schnell der EU-Beitritt der Türkei durchgewunken würde? Davor stehen die Fälle der Inhaftierung von Peter Steutner und die von Deniz Yücel. Und in der Sache Yücel ist die türkische Regierung jetzt erstmal am Zug. Sie muss sich nämlich schon spätestens nächste Woche vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erklären. Und zwar zu den Gründen, warum Yücel überhaupt verhaftet wurde vor über 240 Tagen. Bernd Wolf berichtet.
Um die Rolle und die Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte fair zu beurteilen, muss man zwei Dinge wissen. Erstens ist der EGMR ein Gericht, aber nicht nur. Er ist auch ein politisch-diplomatisches Gremium. Zweitens ist der Gerichtshof chronisch überlastet durch nicht zu bewältigende Eingaben. Zurzeit sind bei dem Straßburger Gericht weit über 80.000 Beschwerden anhängig. Die meisten eingereicht gegen die Ukraine. Dann kommen schon mit 16% die Klagen gegen die Türkei. Die Richterinnen und Richter arbeiten sie und sich daran ab. Wenn beispielsweise der Fall Deniz Yücel prioritär behandelt wird, dann heißt das nicht, dass er innerhalb von Wochen entschieden ist. Die Verfahren sind aus sich heraus langwierig. Auch eine einstweilige Anordnung, wie es sie bei Eilbedürftigkeit im deutschen Recht gibt, ist im Fall der inhaftierten deutschen Bürger unwahrscheinlich. Denn erstens drohen durch die Haft, streng juristisch betrachtet, keine vollendeten Tatsachen, auch wenn das zynisch klingt, angesichts der Isolationshaft Yücels, angesichts der Mitinhaftierung des zweijährigen Sohnes von Mesale Tolu, angesichts des nicht absehbaren Endes der Haft ohne Anklageschrift. Zweitens wird hier das andere, das diplomatische Gesicht des EGMR deutlich. Es hat einen politischen Hintergrund. Es ist ein Konsensgericht. Weil es seine Urteile nicht vollstrecken kann, etwa durch einen Gerichtsvollzieher oder durch die Polizei, muss es auf die Akzeptanz der Staaten setzen, die es mittragen. Als da wäre die Türkei. Die Türkei trat schon 1950 als einer der ersten Staaten dem Europarat bei. Ankara unterschrieb damit auch die Europäische Menschenrechtskonvention, das Leitgesetz des 1959 gegründeten EGMR. Der Gerichtshof überwacht, dass die Mitgliedstaaten die Konvention einhalten. Darum muss er auch Urteile fällen, die sich gegen die Mitgliedstaaten richten. In der Vor-Erdogan-Ära war die Beziehung zwischen Menschenrechtsgericht und der Türkei eine Erfolgsgeschichte. Schließlich motivierte Ankara auch die Aussicht auf einen EU-Beitritt dazu, sich zu den europäischen Werten zu bekennen. Nachdem ein EU-Beitritt in weiter Ferne oder ausgeschlossen erscheint, signalisiert Erdogan Straßburg ein Ende türkischer Rechtstreue. Er ist nicht der Erste, nicht einmal der Einzige. Putin stellte EGMR-Urteile gegen sein Land unter den Vorbehalt, dass das russische Verfassungsgericht sie absegnet. Großbritannien droht, unabhängig vom Brexit, immer wieder damit, die Europäische Menschenrechtskonvention aufzukündigen. In den Hinterköpfen der Straßburger Richter läuft also immer mit, welches die Folgen von Urteilen sind, die nicht exekutierbar sind, aber die die verurteilten Regierungen schwer verärgern. Die Rechtsprechung, die dritte Gewalt, denkt da in Maßstäben der zweiten, der vollziehenden Gewalt. Dass der EGMR die türkischen Verfahren mit angezogener Handbremse fährt, sieht man auch hieran. Viele seit dem Putsch inhaftierte Türken verweist er auf den türkischen Rechtsweg, bevor sie sich an Straßburg wenden dürfen. Dies, obwohl er weiß, dass ein richtiger Rechtsstaat unter Erdogan nicht mehr existiert. Rechtlich möglich wäre auch, dass Deutschland wegen seiner in der Türkei inhaftierten Staatsbürger ein Verfahren gegen die Türkei beantragt. Eine solche Staatenbeschwerde ist aber in Straßburg die absolute Ausnahme. Nur im Nordirland-Konflikt, in der Zypern-Krise und in der Konfrontation Russlands gegen Georgien wurde sie erhoben. Weil eine Staatenklage sehr spektakulär ist und starke politische Verwerfungen mit sich brächte, verzichtet die Bundesregierung noch auf ein Verfahren Deutschland versus Türkei. Und selbst die in Berlin angekündigte Unterstützung Yücel's erscheint halbherzig. Die Bundesregierung werde gegenüber dem EGMR Stellung nehmen, aber erst nachdem Ankara fristgerecht nächsten Dienstag Stellung bezogen hat. Es spricht einiges dafür, dass vom Bosporus keine Stellungnahme kommen wird.
Am 24. Oktober läuft also die Frist ab und was die türkische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Sache sagen wird, ob sie überhaupt was sagt, darauf sind auch die Kollegen von Deniz Yücel in der Tageszeitung Die Welt gespannt, vor allem Sascha Lennartz, Leiter der Außenpolitik dort. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Wörter.
Erwarten Sie, dass die türkische Regierung einfach den Menschengerichtshof in Straßburg im Stich lässt und nichts sagt?
Wir hoffen, dass die türkische Regierung diese Stellungnahme abgeben wird. Das ist das normale Verfahren und von daher gehen wir mal davon aus, dass die Türkei da auch Stellung beziehen wird. Ja.
Peter Steutner wird in türkischer Haft halbwegs anständig behandelt, haben wir eben im Gespräch mit einem Kollegen von Peter Steutner gehört. Gilt das auch für Deniz Yücel?
Ja, bei jemandem, der inzwischen seit fast 240 Tagen in einer Einzelzelle sitzt und in Isolationshaft sitzt, kann man eigentlich nicht behaupten, dass er anständig behandelt wird. Was wir wissen, ist, dass er zumindest von den Wärtern im Gefängnis in Silivri normal behandelt wird. Aber die Tatsache, dass er in Einzelhaft sitzt, ist natürlich für ihn und für seine Frau, für seine Familie ein schwer zu ertragender oder eigentlich nicht mehr zu ertragender Zustand. Das hat natürlich gesundheitliche Konsequenzen und das ist ein klarer Verstoß gegen alle rechtlichen Grundlagen. Deniz Yücel ist der einzige Journalist, der momentan in der Türkei in Einzelhaft sitzt.
In Ihrer Zeitung wurde gegen die Bundesregierung vergangene Woche in einem Kommentar heftig, ich nenne es mal polemisiert, jedenfalls Vorwürfe erhoben. Deutschland verhalte sich gegenüber der Türkei hasenfüßig, stand da zu lesen. Was wäre denn mutiges Verhalten der deutschen Regierung?
Ja, ich würde nicht sagen, dass polemisiert wurde. Ich glaube nur, dass natürlich inzwischen nach nahezu 9 Monaten in dieser Situation man sich die Frage zumindest stellen kann, ob die sehr zurückhaltende diplomatische Herangehensweise eine Herangehensweise ist, die Erfolge zeitigt. Natürlich gibt es Überlegungen und das sind Überlegungen, die ja auch von anderen türkischen Oppositionellen immer wieder an uns oder an die Bundesregierung herangetragen werden, dass man da einen härteren Kurs einschlägt. Das kann sich beziehen auf die Kürzung von EU-Hilfen, die die Bundeskanzlerin, glaube ich, heute auch in Brüssel vorgeschlagen hat, was meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Natürlich kann man auch über strengere Visa-Maßnahmen nachdenken. Natürlich wären auch andere wirtschaftliche Maßnahmen, Exportbeschränkungen denkbar. Man hat gesehen, dass im Fall des russisch-türkischen Konfliktes, der vor gut 2 Jahren nach dem Abschuss eines russischen Militärjets durch die türkische Armee ausgebrochen war, dass da ein wirtschaftlich sehr scharfer Kurs, den Putin eingeschlagen hat, Erdogan relativ schnell zum Einlenken bewegt hat.
Heute aber kommentiert Ihre Zeitung nicht zufällig zu Beginn des EU-Ratsgipfels in Brüssel, man solle die Türkei nicht fallen lassen. Das gehört sich so für eine Tageszeitung, man bildet unterschiedliche Meinungen ab. Aber was sagen Sie denn? Rechnen Sie damit, dass eine Verschärfung des Kurses gegen die Türkei die Chancen für Yücel verschlechtert?
Ich bin erstmal grundsätzlich froh, dass wir eine pluralistische Zeitung sind, in der verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Und ich glaube, man muss, glaube ich, 2 Sachen auseinanderhalten. Man muss, glaube ich, die aktuelle Situation sehen und natürlich die Situation um Deniz Yücel, die uns alle auch persönlich sehr stark betrifft und mitnimmt. Und natürlich wünschen wir uns nichts mehr als zumindest, dass eine Anklageschrift vorgelegt wird, denn auch das ist ja ein Skandal. Es gibt keine Vorwürfe, die irgendwie belegbar wären und die Türkei hat nach 9 Monaten immer noch keine Anklageschrift vorgelegt, im Gegensatz zu den Fällen von Herrn Steuner und von Meşale Tolu. Das ist eine Sache, die, wo wir natürlich der Meinung sind, dass man Druck auf die Türkei ausüben kann, muss, um da wenigstens voranzukommen und zumindest Deniz Yücel die Gelegenheit zu geben, zu diesen absurden Vorwürfen Stellung zu beziehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, natürlich ist die Türkei langfristig ein wichtiger strategischer Partner für Europa und vollkommen unabhängig davon, ob sie nun dafür qualifiziert ist, in die EU aufgenommen zu werden oder nicht. Die Türkei ist NATO-Mitglied, die Türkei ist ein wichtiger Brückenstaat zwischen Europa und Asien und dem Mittleren Osten. Und das wird sich auch durch eine Krise in den Beziehungen, wie sie momentan stattfindet, nicht ändern.
Wie gut ist Ihr Draht zu denjenigen, die im Auswärtigen Amt für den Fall Yücel arbeiten, die damit betraut sind? Informiert man Sie über Bewegungen in der Sache?
Wir haben natürlich Kontakte zum Kanzleramt und auch zum Auswärtigen Amt und wir können auch tatsächlich bisher nichts anderes sagen, als dass wir den Eindruck haben, dass auch dort sowohl die Kanzlerin als auch der Außenminister persönlich wirklich bemüht sind und sehr betroffen sind von dem Fall und alles Denkbare tun. Also da haben wir keinerlei Grund zu Kritik oder zu Klage.
Sascha Lenhartz, Leiter der Außenpolitik der Tageszeitung Die Welt. Besten Dank für das Gespräch. Und was haben die Kabarettisten über das deutsch-türkische Verhältnis zu sagen? Über den Präsidenten, der hier bei so vielen deutschen Türken Rückhalt genießt?
Guck mal, und wenn du als Türke wahrgenommen bist, gerade dieser Tage, dann erreichen dich ganz viele Zuschriften, Mails und Menschen, die dann erklärt haben wollen, warum denn so viele Türken den Erdogan abfeiern. Kann ich dir sagen. Der Integrationspolitik wegen. Hast du selber gemerkt, ne? Genau. Es gab nämlich keine. Noch nie, natürlich nicht. Angefangen vom Dicken, der damals immer gesagt hat, wie dicke Einwanderungsland. Über die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Bis hin hier zum Horthy Seehofer, der so Sätze sagt wie, wir werden uns gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme bis zur letzten Patrone sträuben. Und da wunderst du dich, dass die Hälfte der hier liebenden Türken Erdogan feiert? Einen größeren roten Teppich hätte man ja doch gar nicht auslegen können. Was hier passiert ist, Erdogan kümmert sich einfach um die Ausgegrenzten und Angeschossenen vom Seehofer. Verstehst du? Und wenn dann Frau Merkel kommt und sagt, ja, von Loyalität redet, denke ich mir so, ja, Frau Merkel, Loyalität, das wäre schön gewesen. Ich weiß jetzt, was du denkst. Jetzt sitzt du da, deutscher, weißer, christlicher Zuschauer, echauffierst dich und haust dann so Sätze raus wie, der soll sich mal um seinen Erdogan kümmern. Entschuldigung, mein Erdogan? Hab ich da was verpasst? Das ist doch nicht mein Erdogan. Ich meine, ich habe genug zu tun mit meinem Kauder, meinem Dobrindt, meinem Seeopfer. Oder?
Fatih Çevikoğlu, er war im Juli in Köln bei einer Solidaritätsveranstaltung für Deniz Yücel dabei, auf der viel Prominenz aus der deutschen Unterhaltungsindustrie Texte des Journalisten vorlasen. Sie hören HR2 der Tag, Erdogans Geiseln und Merkels Ohnmacht, so haben wir diese Sendung überschrieben, heute zum Gipfel der EU-Chefs in Brüssel, wo es auch um die Türkei geht. Fassen wir mal zusammen. Um das deutsch-türkische Verhältnis steht es schlecht, jedenfalls aus Berliner Sicht. Aber wie sieht man das in der türkischen Öffentlichkeit? Wie kam es dort an, dass Erdogan deutsche Politiker erst als Nazis denunzierte und dann deutsch-türkische Journalisten verhaften ließ?
So sind Politiker halt, vor Publikum anders als unter vier Augen,
sagt Yusuf, ein Istanbuler Straßenfeger. Er sieht die Probleme zwischen seinem Land und Deutschland vor allem auf politischer Ebene.
Das ist ein gegenseitiges Spiel. Die deutschen Politiker wollen punkten, indem sie Erdogan kritisieren, und Erdogan will punkten, indem er den Deutschen Vorwürfe macht.
Tatsächlich fand der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem Nazi-Vergleich ziemlich viel Gehör, auch beim Schmuckhändler
hat. Die Deutschen sind Nazis. Ich habe meinen Wehrdienst im Kosovo gemacht, Seite an Seite mit einer Bundeswehreinheit. Es ist schon richtig, dass Erdogan sie als Nazis bezeichnet hat.
Allerdings sieht er die Situation auch ganz pragmatisch.
Naja, auch mit Russland lief es ja letztes Jahr noch schlecht. Wir hatten einen russischen Kampfjet abgeschossen. Und heute? Zu Russland haben wir wieder gute Beziehungen. Auch mit Deutschland wird das so sein. Mal gut, mal schlecht.
Ein Hauptgrund für die schlechten Beziehungen auf politischer Ebene sind die Deutschen, die in türkischen Gefängnissen sitzen, darunter die Journalisten Deniz Yücel und Meşale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steutner. Der Schmuckhändler Mihat hat im Gegensatz zu vielen anderen Türken von diesen Fällen gehört.
Meinen Sie das auf Bülgada, wo ein Deutscher festgenommen wurde und ein paar andere Ausländer? Das sind doch Spione.
Spione oder Terroristen. Zumindest wird Steutner vorgeworfen, türkische Terrororganisationen unterstützt zu haben. Aus deutscher Sicht absurd. Der türkische Außenminister hatte vor kurzem in einem Spiegel-Interview gesagt, er habe sich dafür eingesetzt, dass Steutners Verfahren beschleunigt wird. Jetzt steht ein Prozesstermin am 25. Oktober. In dem Interview kündigte er auch an, wenn Deutschland einen Schritt auf die Türkei zugehe, werde die zwei Schritte auf Deutschland zugehen. Das machte Hoffnung. Allerdings kam Ähnliches auch schon vor mehreren Wochen von ihm an die Adresse seines Amtskollegen Sigmar Gabriel gerichtet.
Mein Freund Sigmar, und ich unterstreiche an dieser Stelle das Wort Freund, hat mir mehrfach gesagt, Deutschland habe hinsichtlich der Türkei einige sehr ernsthafte Fehler gemacht. Er fragte mich, was Deutschland aufgrund dessen unternehmen könne. Ich erwiderte ihm, dass wenn Deutschland einen Schritt Richtung Türkei unternehme, die Türkei das auch tun werde.
Von diesen Schritten ist aber wenig zu sehen. Im Fall von Meşale Tolu hat es das Gericht erst letzte Woche abgelehnt, sie zumindest bis zum Urteil auf freien Fuß zu setzen. Die türkische Regierung betont, ihre Justiz arbeite unabhängig. Schwer zu sagen, was hinter den Kulissen auf diplomatischer Ebene läuft. Dieses junge Istanbuler Pärchen hat da seine eigene Theorie.
Die müssen sich zusammensetzen und miteinander reden. So kann es nicht weitergehen.
Ich glaube, die wissen sehr genau, wie man die Probleme lösen kann. Sie wollen es bloß nicht. Es passt ihnen nicht ins Konzept auf beiden Seiten. Denn sie denken sich, wenn ich einen Schritt mache, dann wirkt das gegenüber meinen Wählern, als würde ich Zugeständnisse machen. In Deutschland ist die Bundestagswahl zwar vorbei, aber Erdogan stehen ganz wichtige Wahlen bevor, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren. Der Istanbuler Straßenfeger Yusuf wagt denn auch eine Prognose.
Nach den Wahlen 2019 werden sich beide Länder wieder wie Brüder in die Arme fallen.
Ein Bericht von Karin Senz aus Istanbul. Und jetzt nach Brüssel zum EU-Ratsgipfel mit der Kanzlerin. Bevor wir darüber mit unserem Korrespondenten reden, kurz ein Rückblick auf den Bundestagswahlkampf. Im Fernsehduell zwischen Martin Schulz und Angela Merkel fiel dieser denkwürdige, wenn auch kurze Schlagabtausch.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, werde ich nach Amtsantritt dem Europäischen Rat vorschlagen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden.
Und jetzt werde ich genau überlegen, in welcher Art und Weise Vorbeitrittshilfen streichen, bin ich sofort dabei. Aber ob wir die Tür zuschlagen oder die Türkei die Tür zuschlägt, das muss man sehen.
Und heute ist die Kanzlerin in Brüssel, Andreas Mayer-Feist. Und dort plädiert sie nicht für einen Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei. Ist das konsequent?
Ja, vielleicht nicht unbedingt konsequent, aber doch realistisch. Dass das heute überhaupt ein Thema ist, hat natürlich mit den Sätzen zu tun, die wir gerade gehört haben im Wahlkampf. Die Kanzlerin hatte versprochen, im Wahlkampf beim EU-Gipfel mit ihren Kollegen zu beraten, ob ein Abbruch des Beitrittsprozesses mit der Türkei machbar sei. Die Bundesregierung sagt heute, dass die Türkei ein Schwerpunkt dieses Gipfels ist. Ist es aber nicht, muss man ganz klar so sagen. Die Bundesregierung hätte das vielleicht so gerne. Aber das Thema steht jetzt beim Abendessen an. Ja, neben einer Debatte über Nordkorea und das Nuklearabkommen mit dem Iran, also sozusagen ein Thema fürs Gipfeldessert. Der Unmut über Erdogan ist natürlich auch bei anderen groß, aber nicht so groß, dass das jetzt an die große Glocke gehängt werden soll.
Das heißt, viel Unterstützung kann sie von ihren EU-Partnern nicht erwarten, wenn sozusagen die Causa Steutner, Yücel und andere Menschenrechtsverletzungen, heute wurde auch der Vorsitzende einer türkischen Menschenrechtsorganisation verhaftet, wenn die quasi beim Dessert besprochen werden?
Ja, ganz klar. Der Wille, den faktisch schon sowieso gestoppten Beitrittsprozess auch formell zu suspendieren oder sogar ganz abzubrechen, der ist bei den meisten EU-Staaten klein. Für diese Schritte wäre ja auch ein Entscheid mit qualifizierter Mehrheit bzw. Einstimmigkeit nötig. Und den wird es natürlich nicht geben. Es gibt Österreich, es gibt die Niederländer, die ein bisschen an der Seite von Merkel stehen, aber die meisten anderen eben nicht, weil viele EU-Staaten eine unnötige Eskalation befürchten. Und außerdem sucht die EU ja beim Flüchtlingsabkommen, bei der Terrorbekämpfung und auch in der Sicherheitspolitik die Zusammenarbeit mit Ankara. Und diese Kooperation, die wollen eben die meisten EU-Staaten, zum Beispiel auch Frankreich, nicht gefährden.
Mit was kommt denn dann die Kanzlerin, um ein Stückchen Unterstützung von ihren Partnern zu kriegen? Reduzierung der EU-Finanzhilfen, das waren heute die Schlagzeilen in Meldungen. Ist es das, womit sie dann nach Hause kommt?
Wohl kaum. Es geht tatsächlich um diese Vorbereitungshilfen. Das sind insgesamt 4,45 Milliarden Euro. Die sollen gezahlt werden bis 2020. Allerdings, das ist der Zeitraum von 2014 bis 2020. Die können nicht ohne weiteres gekürzt werden. Und sehr viel wurde dort auch bisher nicht gezahlt. 368 Millionen sind bisher vertraglich gebunden, also eine relativ kleine Summe, wenn man sich diese Gesamtsumme von 4,45 Milliarden ansieht. Es wäre natürlich möglich, die Gelder noch stärker in Richtung Zivilgesellschaft umzulenken. Das ist das, was Merkel gerne will. Aber ein abrupter Kurswechsel in der Türkei-Politik, der dürfte nicht zustande kommen, auch wenn es um die Vorbereitungshilfen für den Beitrittsprozess geht.
Aber Merkel könnte ja womöglich demnächst Unterstützung aus Österreich bekommen, wenn der 31 Jahre alte Sebastian Kurz von der ÖVP Kanzler wird. Verändert das die Gewichte in der EU in Sachen Türkei? Kurz fordert ja schon seit langem den Abbruch der Beitrittsgespräche. Oder ist das Land einfach zu klein und es reicht nicht, der Kanzlerin beizuspringen?
Ja, Österreich hat natürlich sehr viel Gewicht, zum Beispiel in der Migrationspolitik. Und da ist Österreich natürlich auch darauf bedacht, den Vertrag, den Flüchtlingspakt mit der Türkei nicht zu gefährden. Das muss man ganz klar so sehen. Und es geht auch noch um ein anderes Thema, nämlich wenn wir uns die ganze Region dort anschauen. Mit der Rückeroberung einiger IS-Hochburgen rückt ja ein Ende des Syrienkrieges erstmals in absehbare Nähe. Und wenn man sich überlegt, dass der ja vor allem amerikanische Plan, den syrischen Machthaber Assad zu stürzen, nicht aufgegangen ist, da kommt dann auch wieder die Türkei im Spiel. Denn die Türkei ist ja als Nachbarland auch in irgendeiner Weise betroffen. Und man plant jetzt inzwischen schon auch in der EU ein bisschen den Wiederaufbau vieler zerstörter Städte und natürlich auch die Rückwanderung zahlreicher Flüchtlinge. Auch da kommt die Türkei wieder ins Boot und ins Spiel. Nicht zu vergessen, auf die Baufirmen wartet ein prosperierendes Geschäft und da will vor allem Österreich mitmischen. Also, es wird schwierig.
Also halten wir mal fest, Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, die in dort inhaftierten Deutschen, das ist kein großes Thema heute in Brüssel?
Es ist schon ein Thema, aber man überlässt es wohlweislich erstmal den Deutschen, damit fertig zu werden. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Schon Rückendeckung und Solidarität für die Menschen, die dort inhaftiert sind. Auch der Ruf nach einer gerechten Justiz, aber erstaunlicherweise nach den ganzen Solidaritätsadressen, die es ja auch aus Europa gab, nachdem die Deutschen festgenommen wurden, ist das jetzt auf kleiner Flamme gehalten worden. Und das merkt man auch heute auf dem Gipfel.
Das nennt man wertegebundene Politik der EU. Erläuterungen unseres Brüssel-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist. Besten Dank. Und hier ist Serdar Somuncu aus der ZDF-Heute-Show. Ein Blick auf den türkischen Präsidenten aus Sicht des Comedian. Er lässt Erdogan in der allerhöchsten Liga boxen.
Disputen Deathmatch. Erdo vs. Trump. Mit Serdar Somuncu.
In der rechten Ecke der Boss vom Bosporus. Recep die Eierzange Erdogan. Und in der anderen rechten Ecke Donald die Todestolle Trump. Alter, das ist doch kein Kampf, das ist ein Massaker. Da muss man sich doch nur mal die Hütten angucken. Opa Trump wohnt in diesem armseligen 132-Zimmer-Plattenbau. Recep hat in seinem Palast einen Nachbau des Weißen Hauses. Und zwar als Gäste-Scheißhaus. Bam! Punkt für Erdo. Trump redet über Folter, Erdogan schweigt und genießt. Punkt für Erdo. Oder nimm die Frauen. Das ist die Olle vom Donald. Hat auch schon ein paar Kilometer runter. Dagegen die türkische First Lady? Naja, sagen wir unentschieden. Trump, dieser Diktatoren-Azubi, kann maximal 8 Jahre regieren. Erdogan hat seine neue Verfassung so geschrieben, dass er theoretisch bis 2034 am Ruder bleibt. Ach, 2034! Wahrscheinlich auch das Jahr, in dem Kanzlerin Merkel ihn zum letzten Mal in den Arsch kriecht. Da ist der Trump schon längst orangefarbener Staub im Wind. Sieg für Erdo auf ganzer Linie.
Und während Präsident Erdogan den Starken gibt, flüchten aus seinem Land täglich Menschen nach Deutschland. Sie beantragen Asyl, weil sie in der Türkei nicht mehr leben wollen oder können. Dummerweise kommen sie bei uns mit Türken in Kontakt, die für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiten und die nicht unbedingt, so ist zumindest der Verdacht, dem deutschen Staat gegenüber loyal sind. Anne Rehn über den langen Arm Erdogans in Deutschland.
Es ist der entscheidende Moment im Prozess eines Asylbewerbers. Er geht in eine Ausländerbehörde des Landes, in dem er Schutz sucht, und erzählt seine Geschichte. Genau diesen Moment könnten türkischstämmige Behördenmitarbeiter ausgenutzt haben, um ihre Landsleute in der Türkei zu verraten. Das legen zumindest die gemeinsamen Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz mit dem Spiegel nahe. Es geht um Fälle von Asylbewerbern, deren Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder einer anderen Ausländerbehörde von einem türkeistämmigen Dolmetscher übersetzt wurde. So wie die Anhörung eines geflüchteten Gülen-Anhängers. Die Redaktionen nennen ihn Yüksel.
Direkt nachdem ich das BAMF verlassen habe, tummelten sich plötzlich Erdogan-Fans auf meinem Twitter-Account. Da ahnte ich, dass aus diesem Termin im BAMF ein Problem entsteht. Kurz darauf hat dann ein regierungsnaher Journalist in der Türkei veröffentlicht, wo ich derzeit in Deutschland wohne, mich als Terrorist diffamiert und damit zur Zielscheibe gemacht. Ich hatte mich hier versteckt, nicht einmal meiner eigenen Familie erzählt, wo genau ich wohne. Also mein Verdacht, dass ein Leck beim BAMF diese Information übermittelt hat.
In diesem und einem anderen Fall ermittelt mittlerweile die Polizei. Den Parteivorsitzenden der Grünen und Erdogan-Kritiker Cem Özdemir haben die Rechercheergebnisse nicht überrascht. Von deutschen Behörden fordert er im Gespräch mit Report Mainz eine eindeutige Linie.
Da muss man, glaube ich, sehr klar machen, wer im BAMF arbeitet, wer bei der deutschen Polizei tätig ist, wer bei der Bundeswehr tätig ist, irgendwo, wo es sich um den deutschen Staat handelt, dessen erste und einzige und ausschließliche Loyalität muss diesem Staat, seiner Verfassung gegenüber und seinen Organen gegenüber gelten. Sie kann nicht einem fremden Staat, in dem Fall auch nicht der Türkei, gelten. Wer das anders sieht, dem muss gekündigt werden.
Genau das hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Vergangenheit auch getan. In 15 Fällen hat sich das Amt nach eigenen Angaben aufgrund von Verletzungen der Neutralitätspflicht von Dolmetschern getrennt. Angst vor Diffamierung durch Erdogan-Anhänger erschwert türkischen Asylbewerbern zusätzlich die Ankunft in Deutschland. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres sind nach Angaben des Innenministeriums mehr als 600 ranghohe Staatsbeamte aus der Türkei geflohen, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Insgesamt haben in Deutschland aber noch viel mehr Türken einen Antrag auf Asyl gestellt. Allein in diesem Jahr waren es bisher mehr als 5000. Darunter sind aber nicht nur Menschen, die aus der Türkei geflohen sind, sondern auch türkischstämmige, die bereits in Deutschland leben. So wie ehemals ranghohe türkische NATO-Soldaten am Militärstützpunkt Ramstein, die nach dem Putschversuch unter Terrorverdacht standen. Ende Dezember kamen sie mit ihren Fragen zum ersten Beigeordneten im pfälzischen Ramstein, Markus Klein.
Ja, im ersten Moment ging es mal um ganz kleine Dinge. Wo können wir wohnen? Dürfen wir da, wo wir wohnen, wohnen bleiben? Welchen Status haben wir eigentlich? Sind wir krankenversichert? Wenn jemand aus einem fernen Land zu uns kommt und hier ankommt, dann ist das alles klar geregelt. Wenn jemand schon hier wohnt, sein geregeltes Leben hat, das aber von jetzt auf gleich verliert, dann gibt's dafür keine Blaupause.
Mittlerweile hat das Bangen der ehemaligen NATO-Soldaten in der Region ein Ende. Sie dürfen erst einmal in Deutschland bleiben, so wie etwa ein Viertel der Türken, die in Deutschland Schutz gesucht haben.
Sind diese 5000 türkischen Asylbewerber ein Grund, warum Yücel, Stoltner und die anderen in türkischen Gefängnissen einsitzen müssen? Geht es Erdogan um Geiseln, die er austauschen kann? Nach neuestem türkischen Recht ist ihm das erlaubt. Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion von Cosmo im WDR. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wir haben eben gehört, dass Dolmetscher im BAMF, im Bundesamt für Flüchtlinge, anscheinend für Erdogan arbeiten, Asylbewerber also verpfeifen. Andere tun es auch, Imame zum Beispiel. Der türkische Geheimdienst ist bei uns aktiv. Wie sicher können sich denn Flüchtlinge und Asylbewerber aus der Türkei bei uns überhaupt fühlen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, im Moment können sie sich nicht sehr sicher fühlen. Denn seit dem Putsch im vergangenen Jahr hat die Regierung Erdogan immer mehr Menschen, immer mehr Geheimdienstmitarbeiter hierher geschickt. Nicht nur das, sondern sie haben hier auch neben dem BAMF noch andere Menschen, neben dem die Imame auch noch andere Menschen versucht zu rekrutieren. Unter anderem auch ganz normale Bürger, ganz normale Menschen, die eigentlich hier in Deutschland integriert zu sein scheinen, aber ich sage bewusst scheinen, denn hinter jeder Person könnte auch ein Lebenslauf stecken, der irgendetwas mit dem türkischen Geheimdienst zu tun hat. Das heißt, die Diffamierung und die Bespitzelung und die Spionierung dieser einzelnen Menschen ist im Moment allgegenwärtig.
Gestern hat auch der nordrhein-westfälische Innenminister einen Bericht vorgelegt, wonach sogar deutsche Rocker mit den türkischen Behörden zusammenarbeiten. Also da gibt's verblüffende Verbindungen, oder?
Ja, das ist ehrlich gesagt eine Sache, die mich sehr, sehr verwundert hat. Also Osman Germania ist eigentlich eine Motorrad-Gruppe, Gang, man mag es nennen, wie man mag. Es ist schon sehr, sehr verwunderlich, dass gerade solche Leute, die auch teilweise ins kriminelle Milieu gesteckt werden, überhaupt mit Staatsbediensteten der Türkei zu tun haben. Das hat nicht nur Herrn Reul, den Innenminister von NRW, verwundert, sondern ehrlich gesagt uns alle hier in der Redaktion.
Und die türkischen Gemeinden, die sind ja auch gespalten. Bis in die Familien hinein wird über Erdogan und seine Politik gestritten, über Loyalität zu Deutschland oder zur Türkei. Erleben Sie das auch?
Also ganz ehrlich, jetzt haben Sie gerade einen Punkt angesprochen, der mir wirklich wie ein Dorn im Herzen ist. Ich erlebe das tagtäglich. Wir bekommen ständig Anrufe oder Mails von Betroffenen. Wir bekommen Nachrichten von Menschen, die in die Türkei in Urlaub fahren wollen und sogar von ihren eigenen wirklich ersten Verwandten ersten Grades verpfiffen werden. Sie seien angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung oder sie seien Linksextremisten oder sind auch irgendwelche Kurden. Das ist eigentlich das ganz, ganz große Problem. Und das ist eine Tatsache, mit der wir uns im Moment wirklich konfrontiert sehen. Die ganzen Geschehnisse in der Türkei haben leider dazu geführt, dass schon eine heterogene Community, wie die türkische ist, schon immer gewesen ist, noch heterogener geworden ist. Also gespalten kann man nicht sagen, sie ist wirklich zerteilt bis ins Äußerste.
Herr Arıkan, was reizt eigentlich Erdogan so sehr, dass er dauernd die deutsche Bundesregierung provoziert? Sind es die Kurden in Deutschland, die auf Demonstrationen Bilder von PKK-Chef Öcalan mitführen, der inhaftiert ist, Bilder mitführen, obwohl das verboten ist?
Naja, das gibt mehrere Gründe, warum Erdogan sich irgendwie an Deutschland und ganz besonders natürlich in der Vergangenheit an der Kanzlerin abreibt. Es geht ihm primär darum zu signalisieren, ich bin ein Staatsmann und ich herrsche in der Türkei, ich sage bewusst, ich herrsche in der Türkei, obwohl er nach normalen Standards demokratisch gewählt wurde. Aber seine Machtposition, die er in der Türkei derzeit ausübt, soll ein Signal an die westliche Welt sein, gerade an Deutschland und vor allen Dingen an die hier lebenden türkischstämmigen Menschen. Denen will er nämlich auch ein Signal geben, ihr seid auf meiner Seite, ihr seid meine Leute, so nach dem Motto. Und das ist ein Grund. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie jetzt sagen, dass Kurden hier etwas mehr Rechte genießen als beispielsweise in der Türkei. Wenn natürlich auf Demonstrationen Fotos von PKK-Führer Öcalan gezeigt werden und diese Demonstration nicht unterbunden wird, dann ist das eher ein innerdeutsches Problem. Das heißt, wenn der Bundesinnenminister gewisse Fahnen und gewisse Fotos verbietet, aber die Kurden dann so schlau sind und andersartige Fotos von Öcalan rausholen, dann ist hier eine Gesetzeslücke, mit der sich natürlich sowohl das Land NRW oder die einzelnen Bundesländer und der Bund in persona vom Bundesinnenminister derzeit noch Thomas de Maizière beschäftigen muss. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier sehen.
Dann hätte die Bundesregierung, noch amtiert sie oder auch die nächste, sehr wohl Mittel in der Hand, um Erdogan zu zeigen, was wir vorhin auch in einem Bericht aus Istanbul gehört haben, der türkische Außenminister, der sagt, macht doch einen Schritt auf uns zu, dann machen wir zwei auf euch zu. Also Mittel der Bundesregierung, Kurden, die für die PKK Werbung machen, indem sie Bilder von Öcalan zeigen, auch zu demonstrieren, hey, das gibt bei uns künftig mehr Probleme als bisher.
Also in der Vergangenheit haben wir leider häufiger erlebt, auch bei Ihnen in Frankfurt beispielsweise, dass dort im Frühjahr eine Demonstration von einem kurdischen Verein abgehalten wurde, wo verbotene Symbole der PKK gezeigt worden sind und die Polizei ist dort nicht eingeschritten. In dem Moment muss ich sagen, mit Recht nicht eingeschritten, denn die Gefahr hätte bestanden, dass die Situation dort eskaliert. Und hier ist immer eine Ermessensfrage der jeweiligen Sicherheitsbehörden. Wenn die Polizei sagt, wenn wir jetzt einige von denen vorläufig festnehmen, weil sie Terrorpropagandamaterial der PKK gezeigt haben, dann ist das eigentlich nur eine Art, in meinen Augen, eine Art von Fingerspitzengefühl, die dann sagen, okay, wir wollen das hier nicht eskalieren lassen, lassen wir sie teilweise gewähren. Hier in Nordrhein-Westfalen ist bei einer Demonstration vor einigen Wochen, ist genau das nämlich passiert. Einige kurdischstämmige Menschen haben gerade dieses Porträt von Öcalan, was verboten ist, gezeigt. Die wurden deren Namen und deren Sachen wurden dann polizeilich aufgenommen und deren Fahnen wurden einkassiert. Das heißt, sie durften zwar auf diese Demonstration gehen, haben aber nicht die Sachen mitnehmen dürfen. Die anderen wurden alleine gelassen. Und da habe ich gerade gesagt, die Gesetzeslücke ist leider vorhanden. Das heißt, die jeweiligen Landesinnenminister müssen direkt mit dem Bund darüber reden, welche Symbole jetzt wirklich verboten sind und welche nicht verboten sind. Und da geht es nicht zu sagen, ja, aber ihr habt mir nicht gesagt, dass wir diese Fahne nicht zeigen dürfen. Das hättet ihr mir vorher sagen sollen. So einfach kann man es sich nicht machen.
Zum Schluss, wir haben eben von unserem Korrespondenten in Brüssel gehört, die Menschenrechtslage in der Türkei wird sozusagen auf dem EU-Ratsgipfel beim Dessertmahl besprochen. Wie finden Sie das?
Das finde ich sehr traurig, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis, denn im Moment ist die Bundesregierung in einem Umbruch, natürlich. Es sind Koalitionsgespräche im Laufen und die Kanzlerin möchte sich, glaube ich, auch gar nicht so weit rauslehnen. Dennoch glaube ich, dass die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs eigentlich in die Pflicht genommen werden müssen. Man kann nicht immer von Deutschland erwarten, dass sie den ersten Schritt machen und sagen, ja, wir müssen hier mit der Türkei dies und jenes machen. Alle Länder in Europa haben ganz, ganz extrem gute wirtschaftliche Beziehungen zur Türkei. Und wenn sie dort einen gewissen Riegel vorschieben und auch der Türkei und ganz besonders nicht der Türkei, Entschuldigung, wenn sie Staatspräsident Erdogan signalisieren, hör mal zu, so läuft das nicht, dann könnte unter Umständen was in Europa passieren, aber so wird garantiert kein Schuh daraus.
Erkan Arıkan, Journalist beim WDR, Leiter der türkischen Redaktion von Cosmo. Besten Dank für Ihre Einschätzungen. Und das war der Tag Erdogans Geiseln und Merkels Ohnmacht. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.